Okay, jetzt haben wir noch eine weitere Stunde, wo wir uns ein bisschen beschäftigen wollen mit endzeitlichen Entwicklungen, mit Trends, mit Zeichen, wie wir sie in der Schrift finden. Ich wurde jetzt schon zum zweiten Mal angesprochen. Ja, warum sagt er nichts über die Entrückung? Glaubt er gar nicht an die Entrückung? Lass mich erklären. Wie ihr das mitverfolgen könnt, mein Fokus von Lehre über Endzeit ist die Wirkung, die es auf unser Herz hat und die Veränderung und die Vorbereitung. Und wir gehen am Wesentlichen vorbei, wenn wir die Lehre der Endzeit reduzieren auf Entrückung. Entrückung ist ein wichtiges Ereignis und es findet eine buchstäbliche Entrückung statt. Und am Freitagabend, so wie mein Plan jetzt ist, werde ich über die Wiederkunft Jesu sprechen. Vielleicht werde ich Dinge sagen über die Entrückung, die du anders siehst. Lass uns Freunde bleiben. Und ich verlange von niemandem, dass er Dinge übernimmt, nur weil ich sie so sage. Ich verlange nur, dass du sorgfältig in die Schrift schaust und kritisch bist gegenüber, was du bis jetzt ungeprüft übernommen hast, weil alle das so glauben oder so. Ja, wichtig ist, dass wir einen Glauben und eine Sichtweise entwickeln aus der Schrift. Aber wie auch immer dann unterschiedliche Sichtweisen sein mögen, die Lehre über Endzeit ist viel, viel breiter und es umfasst viel mehr als nur diesen Punkt der Entrückung. So, das ist der Grund, warum wir bis jetzt noch nichts über Entrückung gehört haben. Nicht, weil ich nicht an Entrückung glaube, aber in dem, wie ich vorangehe, habe ich ein bestimmtes Ziel und ein bestimmtes Konzept. Und habt ein bisschen Geduld und es wird kommen. Okay. Das?
Freitag,
genau. Was ist schon morgen? Heute ist Donnerstag. So, also, da sind Zeichen, da sind Trends, da sind Entwicklungen beschrieben im Worte Gottes. Eben habe ich das ein bisschen gestreift, diese zunehmende Gesetzlosigkeit und die Finsternis in der Welt. Natürlich ein anderes wesentliches Zeichen, vielleicht das allerkräftigste überhaupt, ist das Wunder der Wiederherstellung Israels. Weil für das Endzeitszenario, das die Bibel beschreibt, muss Israel wieder versammelt sein in ihrem Land. Das heißt also, bis vor 60 Jahren wäre es gar nicht möglich gewesen, dass Jesus kommt. Weil er kommt nach Jerusalem. Er kommt, wenn Israel wieder in diesem Land ist. Das ist, was eindeutig die Schrift sagt. Aber die Schrift sagt aus, dass noch mehr da sein muss. Nicht nur Israel wieder versammelt und sie im Land und wieder zurück, sondern es wird diesen Tempel wieder geben. Es wird den Opferdienst, den Dienst der Priester nach der alten mosaischen Weise wird es wieder geben. Denn die Schrift sagt, der Antichrist wird das abschaffen. Wenn er es abschafft, muss es erstmal da sein. Und wer sich mit dieser Thematik auskennt und da Informationen hat, der weiß, dass es orthodoxe Gruppen gibt, die ganz klar sich vorbereiten, erstens auf die Wiedererrichtung des Tempels und auch auf die Wiedereinsetzung dieses Priesterdienstes, wie er nach der mosaischen Weise gewesen ist. Diese Dinge sind in Vorbereitung, bis dahin, dass Priestergewänder genäht wurden und so weiter. Also das ist sehr weit fortgeschritten. Da gibt es einen echten Trend. Da habt ihr Christa Egli, die hat euch gelehrt oder wird euch wieder lehren. Und da will ich nicht in Dinge hinein, wo ich nicht kompetent bin. Aber ich will das wenigstens herausheben. Die Tatsache, dass Israel wieder gesammelt wurde, wie Gott gesagt hat, am Ende der Tage werde ich sie sammeln. Das ist ein absolutes Wunder, was geschehen ist. Und wer sich historisch beschäftigt, mit wie die Dinge sich entwickelt haben und dann eskaliert sind durch den Zweiten Weltkrieg und dann unmittelbar danach, der weiß, da war die Hand Gottes da drin. Da war die Hand Gottes da drin. Ja. Es gibt eine interessante Episode vom Preußenkönig Friedrich der Große. Er hat seinen gläubigen General von Zieten, er hat ihn gefragt, hat gesagt, Zieten, gebe er mir in einem Wort einen Gottesbeweis. Sage er mit einem Wort, dass die Bibel wahr ist. Darauf Zieten dem König mit einem Wort die Antwort, Israel. So, wie Gott gehandelt hat an Israel und wie das in Übereinstimmung ist mit den Aussagen in der Schrift. Das war noch vor der Rückführung, vor der Staatengründung, Preußenkönig 1700 und noch irgendwas. Ja? Für den gläubigen Mann war die Existenz und die Bewahrung der jüdischen Kultur, der jüdischen Nation ohne Heimatland für fast 2000 oder 1700 Jahre, war ein Beweis, dass Gott real ist und dass Gott wacht über seinem Volk. Wie viel mehr heute? Wie viel mehr heute? Eine der Prophetien über die Rückführung Israels, und sie werden ihr Land wieder nehmen, ist interessanterweise, sie werden das Land füllen mit Blumen und Früchten. Wenn du vor 100 Jahren jemand gesagt hättest, aus der Region von Palästina würde einmal eine so blühende Landwirtschaft kommen, dass Früchte und Blumen in die ganze Welt exportiert werden, dann hat er gesagt, du bist ja völlig bescheuert. Hast du mal gesehen, was das für ein Sandhügel da ist? Da ist nichts. Da ist einfach gar nichts. Zu denken, von da würden Blumen und Früchte in die ganze Welt kommen, das ist Irrsinn. Die kommen eher vom Mars als von da. Und doch ist es so, dass heute Blumen und Früchte Hauptexportgüter von Israel sind. Und das ist geschrieben im Wort Gottes. Ich habe leider die Schriftstelle nicht, weil mir es eben gerade noch eingefallen ist. Aber es gibt diese Schriftstellen, die davon reden, dass von dort die Früchte ausgehen. Bitte? Jesaja, hier sitzt ein Kenner unter uns. Sag's ganz laut.
Jesaja 27.
Jesaja 27, danke. Notiert es euch und schaut es euch zu Hause an. Das ist eine gewaltige Prophetie. Und wie gesagt, es ist keine 100 Jahre her, da hätte man gesagt, also alles wird passieren, aber das nicht. Das ist undenkbar. Das ist ein Wunschtraum. Okay. Und dann gibt es einen anderen ganz, ganz wichtigen Trend, von dem Paulus lehrt, dass es ein wesentliches Merkmal ist, um zu verstehen, wo wir stehen. Lass uns einmal zu Thessalonicher gehen. Merkwürdigerweise habe ich hier die Schriftstelle gar nicht notiert. Aber Paulus lehrt dort im 2. Thessalonicher über die Wiederkunft des Herrn. Und da gab es verkehrte Ideen, verkehrte Lehren und sogar gefälschte Briefe, die angeblich von den Aposteln kommen, die also Dinge sagen, die nicht wahr sind. Und er nimmt dort Bezug auf den Tag des Herrn, auf das Kommen Jesu. Und er sagt in Vers 3, dass euch niemand auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst, das nennt er zwei Dinge, die zuerst kommen müssen, bevor der Tag des Herrn kommt. Zwei Dinge kommen zuerst. Der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Zwei Dinge müssen nach der Lehre von Paulus vor der Wiederkunft des Herrn passieren, vor dem Tag des Herrn. Der Tag, wie es hier oben heißt, darauf gehe ich am Freitag dann wesentlich mehr ein, der Tag der Ankunft unseres Herrn und unserer Vereinigung. Ich werde zeigen aus dem Wort Gottes, dass die Reihenfolge, die er hier wählt, nicht zufällig ist. Die Ankunft des Herrn und unsere Vereinigung mit ihm. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist jetzt, vor dem Tag des Herrn kommen zwei Dinge. Der Abfall und das Offenbarwerden des Antichristen, des Menschen, der Gesetzlosigkeit. Und dieses Thema, der Abfall oder das, was daraus entsteht, aus dieser Bewegung weg von Hingabe an Jesus, aber doch fromm sein wollen zu eigenen Bedingungen, dieses Thema nimmt bei Paulus einen wichtigen Raum ein. Jesus hat es vorher gesagt, dass Verführung kommen wird, falsche Christusse und viele werden abfallen und verführt werden. Und Paulus hat das weiter vertieft. Lass uns einmal gehen zu 2. Timotheus. Kapitel 4. Dort beschreibt er die Merkmale oder die Auswirkungen dieses Abfalls. Predige das Wort, Vers 2, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selber Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln wenden. Hier ist eine sehr detaillierte Beschreibung einer antigöttlichen Bewegung mitten im Volke Gottes, und es ist eine Bewegung weg von der Wahrheit, weg vom Worte Gottes zu einem selbstgemachten Glauben, zu einer Frömmigkeit, wo die Menschen immer noch sagen, du, ich bin auch gläubig, ich glaube auch an Jesus, aber ihre Art an Jesus zu glauben ist nicht mehr die Art, wie die Apostel und wie Jesus es selber gelehrt hat. Und wir müssen den Unterschied kennen zwischen, wie definiert die Bibel Glauben an Jesus? Wie beschreibt die Bibel Nachfolge? Was ist das Merkmal eines wirklichen Nachfolgers des Herrn? Und wenn wir das haben und festhalten, dann können wir sagen, das ist eine Abweichung, das ist eine Verirrung, das ist Verführung und damit habe ich nichts zu tun. Wenn wir das Original kennen, können wir alle Fälschungen daran messen. Aber wenn wir nicht selber klar sind, wenn wir irgendwie so verschwommen sind und unklar sind oder uns irgendwie von Worten blenden lassen und Menschen sagen, ja, wir glauben auch an Jesus. Ja, aber wie? Auf welche Art und Weise? An welchen Jesus glaubst du? Denn ein Merkmal der Verführung ist, es wird falsche Christusse gepredigt werden, falsches Evangelium gepredigt werden. So alle glauben. Jakobus sagt, sogar die Teufel glauben. Die glauben auch. Sagst du ja, wenn die Teufel glauben, dann wo ist das Problem? Sie glauben auf ihre Art und Weise. Ihr Glaube beinhaltet nicht Hingabe, Unterordnung, Gehorsam, sondern sie glauben nur, dass es Gott gibt und dass es dass Gott real ist und dass die Hölle real ist. Das glauben sie. Aber sie ziehen nicht daraus die Schlussfolgerung, die sie ziehen sollten. Also ein Glaube ohne Buße, ein Glaube ohne Bekehrung, ohne Gehorsam, ohne Heiligung. Und ich glaube, es war William Booth, der Gründer von der Heilsarmee, der gesagt haben soll, die große Gefahr oder Herausforderung in der Endzeit wird sein, ein Evangelium ohne Buße und ein Glaube ohne Christus. Oder so ähnlich hat er es gesagt. Also ich muss mal nachschauen, ich habe es irgendwie zu Hause irgendwo notiert. Aber das ist das Merkmal der Endzeit. Gläubig sind sie alle. Aber wie? Was bedeutet das? Und hier sehen wir, Gläubige wollen nicht mehr die gesunde Lehre haben, sondern sie suchen sich nach ihren eigenen Begierden selbst Lehrer. Das Merkmal des Evangeliums ist, es ist eine scharfe Waffe gegen verkehrte, sündhafte Begierden. Das ist das Merkmal des wahren Evangeliums. Begierden in den Herzen des Menschen, die Gott nicht verherrlichen, die nicht der Wahrheit entsprechen, werden durch das Evangelium bekämpft und abgelegt. Das ist der Schlüssel. Und hier gibt es ein neues Evangelium, eine neue Art zu glauben, wo man glauben kann und diese Begierden kultivieren darf, behalten darf. Das ist das Merkmal von Abfall. Ein Glaube, der nichts kostet. Ein Glaube, der nicht definiert ist, der schwammig ist, der toleriert, was Gott hasst. Das ist das Merkmal eines verkehrten Evangeliums und einer Verführung. An anderer Stelle, brauchst du jetzt nicht aufzuschlagen, 1. Timotheus 4,1 sagt er, in der Endzeit werden Lehren von Dämonen akzeptiert werden in der Gemeinde. Lehren von Dämonen. Nicht Lehren über Dämonen, die brauchen wir. Aber Lehren, die inspiriert sind von Dämonen. Also Dämonen denken sich Dinge aus, um Menschen wegzuziehen vom Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Und das wird verbreitet in der Gemeinde, im Volke Gottes. Das ist, was Paulus sagt. Und das ist ein enormer Kampf, der schon begonnen hat. Aber er wird in den nächsten Jahren noch wesentlich intensiver und heftiger werden. Und es wird einen gewaltigen Konflikt geben unter denen, die sich heute Christen nennen. Einen gewaltigen Konflikt. Und das geht manchmal mitten durch die Familie. Und wir müssen wachsam sein und uns vorbereiten. Und wir brauchen eine klare Sicht. Was ist das echte Evangelium? Was hat Paulus gepredigt? Was ist unverzichtbar zugehörig zum Evangelium? Was kann man nicht aufgeben? Wie gesagt, vorhin, dieses Beispiel. Ich habe kein Problem damit, wenn du heute für diese oder jene Sicht von Entrückung kämpfst. Kein Problem. Ich sage, lass uns ein paar Jahre weitergehen, noch ein bisschen allesamt mehr im Wort studieren und das, was heute noch nicht ganz klar ist, wird morgen ganz klar werden. Aber ob Sex vor der Ehe akzeptabel ist oder nicht, darüber kann ich mit niemandem diskutieren. Ich sage, da ist die Linie und wenn du Gott gehorchen willst, dann stehst du auf dieser Seite. Und wenn du auf der anderen Seite stehst und etwas für akzeptabel und liberal und Gott wohlgefällig erklärst, wogegen die Schrift sagt, dass es verboten ist, dann stehst du auf der anderen Seite. Sorry. Und das ist vielleicht eine besondere Herausforderung für Schweizer, die so eine Liebe zur Neutralität haben. Die das Gute lieben. Aber wenn wir wirklich das Gute lieben, müssen wir das Böse hassen. Wir können nicht das Gute lieben und dem Bösen gegenüber sagen, naja, wir wollen ja keinen Streit. Das kann nicht funktionieren. Und ich glaube, dass da das Volk Gottes in der Schweiz an dieser Stelle noch ein bisschen alte Prägung ablegen soll und Jesus klarer sehen und in seiner Liebe für uns hasst er das Böse. Er hasst. Und wir sind seine Nachahmer. Was bedeutet das? Wir lernen zu hassen. So sag, Herr, ich werde aus Gehorsam lernen zu hassen, was du hast. Da kommst du raus aus der Neutralität. Neutralität ist so, du bist nicht angreifbar, alle werden dich mögen. Aber Nachfolger Jesu sind angreifbar, weil sie eine klare Position haben und weil es Dinge gibt, die sie vollständig ablehnen, worüber sie nicht bereit sind zu diskutieren. Die sind nicht verhandelbar. Und wir brauchen diese Sichtweise, die Paulus gehabt hat. Ich meine, das ist messerscharf, was Paulus sagt. Das ist mein Evangelium und da gibt es Leute, die verwirren das Volk Gottes und sie versuchen ein anderes Evangelium zu verkündigen, aber es gibt kein anderes Evangelium, es gibt nur meins. Wie ist der arrogant? Meine Güte, das dient ja nicht gerade dem Frieden. Also so eine extreme Position. Und dann geht er weiter und sagt, kannst du das nachlesen, Galater 1. Wer ein anderes Evangelium verkündigt, als ich Paulus verkündigt habe, weil sein Evangelium war vom Himmel. Er hat sein Evangelium auf übernatürliche Weise bekommen. Nicht auf einem Predigerseminar mit historisch-kritischer Forschung. Sondern vom Himmel. Und er war sich seiner Sache so sicher. Und er brannte so für die Dinge des Herrn, dass er gesagt hat, damit da keine Grauzone ist und keine Unklarheit ist, wenn jemand ein anderes Evangelium verkündigt, als ich verkündige, der ist verflucht. Wow. Also man kann nur zwei Schlüsse aus so etwas ziehen. Entweder völliger Größenwahnsinn, ein Hang zum Streiten und zum Extremsein und alle vor den Kopf stoßen, völlige Lieblosigkeit. Oder er wusste, dass das die Wahrheit ist. Und alles andere bringt Schaden. Und aus lauter Liebe muss er die Linie so messerscharf ziehen. Es gibt nur die zwei Dinge. Was denkst du über Paulus? Ich habe meine Sicht. Und diese Angebote der Verführung kommen so subtil, kommen so fein, kommen so freundlich und so liebevoll. Und sie scheinen so viel Frieden und so viel Einheit und so viel Harmonie zu versprechen. Es gibt einen Frieden auf Kosten der Wahrheit, der nicht der Friede Gottes ist. Eine Liebe, die nicht die Wahrheit schätzt und festhält, ist nicht die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes freut sich der Wahrheit. Das ist ein ganz unverzichtbares Element. Wir können nicht Liebe, Liebe, Liebe und Wahrheit. Ach, Christen heute reden so. Lehre trennt. Komm, lass uns einfach Gemeinschaft haben, alle zusammen, egal was du denkst. Lehre trennt, aber wir haben Gemeinschaft und dann haben wir Einheit. Kannst du dir einen Paulus vorstellen? Wenn die Apostel dort die Neubekehrten lehren und jemand sagt, ja, aber mit der Taufe, das kann ich so nicht sehen. Also wir haben unsere kleine neugeborene Babys besprenkelt und das ist für uns auch Taufe und wir möchten, dass du das auch anerkennst. Ich erkenne ja deine Taufe schließlich auch an. Also 50-50, machen wir ein Geschäft. Und Paulus sagt, naja, wenn du da so unbedingt möchtest, okay. Nein, er schaute weiter und hat gesehen, wie viel Zerstörung und wie viel Fluch wird kommen, wenn ich diese Lüge akzeptiere. Und so haben wir es heute, dass Sonntag für Sonntag in der ganzen Welt Millionen von Menschen als Brüder und Schwestern angesprochen werden, die nie sich bekehrt haben, die niemals die Herrschaft Jesu verkündigt bekommen haben, die niemals umgekehrt sind von ihrem Weg der Unabhängigkeit, die nie von Neuem geboren sind. Aber weil sie ein Ritual an sich haben vollzogen lassen, glauben sie, dass sie Kinder Gottes sind und die Pfarrer und Priester bestätigen ihnen das Sonntag für Sonntag. Das ist eine der gewaltigsten Lügen, die erlaubt sind in dieser Welt. Hallo? So, das ist keine Kleinigkeit, was jemand denkt über Taufe. Sondern damit steht und fällt die Definition von Reich Gottes. Für Paulus wäre es völlig undenkbar, dass es in der Gemeinde Bekehrte und Unbekehrte zu gleichen Teilen gibt. Das ist völlig undenkbar. Die Gemeinde sind die Herausgeretteten. Heraus aus was? Aus der Welt. Versetzt in das Reich Gottes. Das ist Gemeinde. Zu denken, das sind Menschen in der Gemeinde, die gar nicht bekehrt sind. Also Paulus sagt, Leute, wo habt ihr das her? Wie kommt man auf solche Ideen? Und doch ist das ganz akzeptables Gedankengut, zumindest in Deutschland, bei vielen und immer mehr freikirchlichen Leuten. Jetzt vor kurzem ist rausgekommen, da gab es über 6 Jahre Geheimverhandlungen zwischen einer Delegation der Baptisten und der evangelischen Kirche. Und sie haben 6 Jahre hart daran gearbeitet, das Taufverständnis zu harmonisieren und schlussendlich dann festzustellen, also wir sind zwar Baptisten und wir taufen die Gläubigen mit Untertauchen, aber wir können das auch akzeptieren, wenn ihr die unbekehrten Babys besprenkelt und wir wollen jetzt zu einer Gemeinschaft kommen, wir wollen ein näher Zusammenrücken haben und deswegen werden wir das genauso anerkennen und haben damit keine Probleme mehr. Vor 150 Jahren, als die Baptisten endlich sich durchgesetzt haben und gesagt haben, das ist die Lehre über Taufe. Sie wurden bespuckt, verfolgt, sie wurden ins Gefängnis geworfen für diese Dinge. Und hier ist der Anfang gewesen der Täuferbewegung. Was haben sie für einen Preis bezahlt für eine solche Wahrheit? Und heute sitzen die Nachkommen dieser Bewegung zusammen mit den anderen an einem Tisch und sie feiern Bruderschaft. Ohne Buße. Für was sind sie dann ertäuft worden? Für was sind die verbrannt worden? Für was? War das alles nur ein Irrtum? Waren die nicht so weit theologisch entwickelt wie wir heute? Das sind ganz, ganz wichtige Fragen, ihr Lieben. Was ist das Evangelium? Wer ist ein Christ? Wie folgt man Jesus nach? Und wenn Jesus Taufe geboten hat, dann können wir heute nicht etwas anderes auch Taufe nennen, was er nie Taufe genannt hat. Wir dürfen das nicht. Wir haben nicht das Recht dazu. Aber wenn wir auf Wahrheit bestehen, werden wir als intolerant, als Störenfriede, als Extreme und als Radikalinskis, als Fundamentalisten und gefährliche Terroristen gebrandmarkt werden. Das wird so sein. Und die Stimmung dafür ist schon vorbereitet. Die Stimmung ist schon vorbereitet. Und die wird noch weiter angeheizt werden. Und Menschen, die sagen, die Bibel ist Gottes Wort. Und das Evangelium in der Bibel ist das wahre Evangelium. Und alles andere ist eine teuflische Fälschung. Das ist die Konfrontation. Das ist die Frage. Das ist, was auf uns zukommt. Und der große Abfall, von dem Jesus geredet hat, von dem Paulus prophezeit hat an mehreren Stellen, auch das ganze Kapitel 3, geht über diese Dinge. Ich kann da jetzt nicht hineingehen. Dieser Abfall bringt etwas hervor, was für die endzeitlichen Entwicklungen von großer, großer Bedeutung ist. Und das nennt die Bibel die Hure. Und die Hure ist eine große, weltweite, religiöse Bewegung. Manche sagen, ja, denkst du, dass die katholische Kirche die Hure ist? Nein. Sie ist viel mehr als die katholische Kirche, viel mehr. Und aus allen möglichen Strömungen und Richtungen werden sie zusammenkommen und werden sich finden und werden eine Einheit bauen, die ein pures Menschenwerk ist. Aber viele Elemente, die du heute siehst in der katholischen Kirche, wirst du dann wiederfinden in der Hure, ganz sicherlich. Aber es ist falsch, die Hure gleichzusetzen mit der katholischen Kirche. Es ist falsch. Nicht, dass ich Irrtümer und Irrlehren in der katholischen Kirche rechtfertige. Ich will nur sagen, die Hure ist etwas viel, viel weitergehendes. Und wir sehen es heute schon, zumindest in unserem Land. Ich kenne mich in der Schweiz überhaupt nicht aus, aber ich beobachte die Entwicklung in Deutschland. Und ich sehe heute, wie namhafte, führende nationale Leiter aus unseren Kreisen, pfingstlich charismatisch, sagen, Bibel ist das Wort Gottes, heute die Nähe und die Einheit und die Gemeinschaft, den Brückenschlag suchen mit Menschen, die auf der anderen Seite sind. Und sie nennen das Einheit. Und sie nennen das ein Werk Gottes. Und sie feiern das als etwas ganz, ganz Gewaltiges. Und wer da nur die Stirn runzelt und sagt, Vorsicht, das geht in die falsche Richtung, wird abgestempelt, wird ausgegrenzt, wird verleumdet. Ihr Lieben, ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, wovon ich spreche. Das sind nicht irgendwelche Leute am Rande, wo wir sagen, na gut, Extreme hat es immer gegeben, sondern führende Menschen, die als nationale Leiter angesehen werden, erzählen heute Dinge, die das Gegenteil sind von Gottes Wahrheit. Das ist, was passiert im Moment. Und Dinge werden miteinander vermischt und Dinge werden anerkannt, die Gott ein Gräuel sind. Und dieser Trend geht immer weiter. Und es gibt viele, viele Symptome und Ereignisse und Dinge und Nachrichten, an denen man das sehen kann. Und wir müssen wach werden und sagen, hallo, wir wollen auf der Grundlage des Evangeliums stehen. Jesus nachzufolgen heißt, sein Wort zu ehren. Man kann nicht Jesus nachfolgen und Jesus lieben, ohne sein Wort zu ehren. Jesus sagt zu der Gemeinde von Philadelphia, Offenbarung 3, er sagt, du hast meinen Namen nicht verleugnet, mein Wort bewahrt. Wenn wir Jesus nicht verleugnen wollen, dann müssen wir das Wort bewahren. Das ist das Merkmal von Gott die Ehre geben, von Gott nicht verleugnen. Das Wort bewahren, das Wort festhalten. Und das Wort ist das Wort. Wir können nicht teilen und sagen, ja, aber Taufe, du, das ist nicht so wichtig. Das ist nicht das Zentrum. Oder dies oder das. Wer gibt uns das Recht, irgendetwas aus dem Evangelium herauszunehmen und sagen, das polarisiert, das lassen wir an der Seite. Wenn du siehst in der Kirchengeschichte, 1600 noch was, als die blutige Maria, wie sie genannt wird, in England, versucht hat, England wieder unter die katholische Kirche zu bringen. Reihenweise wurden dort Bischöfe, Männer Gottes, die eine reformatorische Gesinnung gehabt haben, wurden dort auf den Scheiterhaufen gebracht. Und der einzige Grund, warum sie umgebracht wurden, weil sie nicht bereit waren zu unterschreiben. Das war das Ziel der ganzen Folter und der Verhöre. Sie sollen einfach unterschreiben bei der Eucharistie, diese katholische Imitat oder Perversion von was wir Abendmahl nennen. Bei dieser Zeremonie wird der Wein buchstäblich zum Blut Christi und das Brot wird buchstäblich verwandelt durch die Autorität des Priesters in den Leib Christi. Sie haben sich geweigert, das zu unterschreiben. Viele Menschen heute würden denken, ach Mensch, komm, Hauptsache wir haben Abendmahl. Was du denkst über Abendmahl, das ist doch unwichtig. Das ist doch eine Kleinigkeit. Der eine so, der andere so. Komm, lass uns doch nicht streiten. Und sie waren bereit, für so etwas ihr Leben zu lassen. Lieber zu sterben. Warum? Weil sie gedacht haben und wir denken heute nicht mehr. Wenn Jesus tatsächlich, wie die katholische Kirche das lehrt, in jeder Eucharistie neu geopfert wird, dann was ist Golgatha? Die Schrift sagt, einmal geopfert. Und das reicht aus. Es gibt kein zweites, kein drittes und kein sonntägliches Opfer mehr. Also wenn Christus wieder neu geopfert wird, ist das eine Gotteslästerung. Ist das eine Aussage, Golgatha war nichts. Und das haben die Reformatoren verstanden. Und sie haben zur Wahrheit gestanden und haben gesagt, macht was ihr wollt. Zersägt uns, verbrennt uns, macht was ihr wollt. Aber wir können nicht zu einer Lüge Ja sagen, die unseren Gott verunehrt. Viele Menschen wissen heute nicht von diesen Dingen. Wenn du ihnen davon erzählst, weswegen diese Bischöfe wirklich dutzendeweise umgebracht wurden, man wird das heute gar nicht verstehen. Sag ja, meine Güte, das ist doch nicht das Wesentliche des Glaubens. Doch. Wer ist Christus? Was ist Golgatha? Was heißt es, ihm nachzufolgen? Das ist das Zentrum des Glaubens. Und daran entscheidet sich alles. Und wenn ich eine aufrichtige Gesinnung gegenüber Christus habe, dann darf ich nicht sein Wort verdrehen. Ich darf es nicht. Und ich will es auch gar nicht. Und wir brauchen wieder dieses Verständnis. Wahrheit kostet einen Preis. Und unsere Liebe, das ist die Zeit der Vorbereitung, die Liebe zum Herrn, die Wertschätzung für wer er ist und was es bedeutet, dass wir ihn haben, muss so groß werden, dass wir sagen, alles können wir verlieren, sogar unser Leben, aber ihn werden wir nicht loslassen. Das muss wieder kommen. Diese Märtyrergesinnung ist das Kennzeichen der Braut. Das heißt nicht, dass alle Märtyrer sein werden, aber alle hängen so an Jesus, dass sie sagen, seine Wahrheit, sein Wesen, sein Evangelium ist mir wichtiger als meine Freiheit, mein Besitz oder sogar mein Leben. So etwas kommt nicht hervor durch Willensappelle, liebt Jesus mehr, strengt euch an, seid bereit, Opfer zu bringen. Das funktioniert nicht. Die einzige Art und Weise, wie das hervorkommt, ist der Heilige Geist zeigt uns immer klarer, immer heller die Schönheit und den unermesslichen Wert unseres Gottes. Und unser Herz gerät immer mehr in Brand. Und wir lieben ihn immer mehr. Und wir lieben ihn mehr als unsere Bequemlichkeit. Wir lieben ihn mehr als unser eigenes Leben. Deswegen haben wir noch Zeit. Das ist das, was geschehen muss in den Herzen der Gemeinde. In meinem Herz, in deinem Herz. Das ist die Zeit der Vorbereitung. So, wir warten nicht passiv, bis irgendwann Jesus kommt, uns holt, sondern wir nutzen die Zeit und wir erlauben Gott, an unserem Herzen zu arbeiten. Und wir werden radikale, entschiedene Nachfolger des Herrn, die nicht bereit sind, egal was es kostet, die Wahrheit loszulassen. Das ist, was der Heilige Geist entwickeln möchte. Und das wird die einzige Art und Weise sein, wie es möglich sein wird, dass Gott in einer gewaltigen Weise sich zu seinem Volk stellen wird. Jesus hat gesagt, wenn wir ihn bekennen vor den Menschen, dann wird Gott sich zu uns stellen, dann wird Gott uns Rückendeckung geben, dann wird Gott der Welt sagen, jawohl, das sind meine Leute, die habe ich gesandt. Und er wird Bestätigung geben dieser Botschaft des Evangeliums. Er wird das tun. So, dieser Trend, der Abfall, der begonnen hat, wird eine gewaltige Bewegung werden. Und eins ihrer Hauptworte wird Liebe sein und Einheit sein und Toleranz. Und sie reden von Jesus, aber nicht von dem Jesus der Bibel. Sie haben einen anderen Jesus. Deswegen habe ich am Dienstag gesprochen über das Wort Gottes als Grundlage. Und der Jesus der Bibel, der dich errettet hat, der glaubt an die Integrität der Bibel. Er glaubt an die Inspiration. Und deswegen kann er heute einer Homosegnung nicht zustimmen. Und wenn heute ein führender Mann der Kirche mit gelehrten Worten und mit vielen Erklärungen über die Liebe uns sagen würde, Jesus würde heute höchstwahrscheinlich Homos trauen, dann weiß ich, er hat einen anderen Jesus als ich, weil mein Jesus würde das niemals tun. Weil Gott sagt, ich werde nicht ändern, was aus meinem Munde hervorgegangen ist. Gott schaut sich nicht den Zeitgeist an und sagt, ach meine Güte, das entwickelt sich alles in eine ganz andere Richtung. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das nicht so scharf formuliert, hätte mehr Grauzonen gelassen, hätte das alles flexibler gestaltet und mehr Interpretationsmöglichkeiten und so weiter. Und dann hätte ich doch ein Evangelium geschaffen, wo alle ihr Zuhause haben, wo alle reinpassen. Aber das Evangelium, das Jesus gegeben hat, ist ein Evangelium, wo die Knabenschänder und die Hura nicht hineinpassen. Wir haben es nicht definiert. Wir haben nur die Aufgabe, die Definition zu verkündigen. Wir sind nicht verantwortlich für die Konsequenzen. Wir verkündigen die Wahrheit. Und Gott wird sich dazu stellen. Und Menschen werden aufstehen und sagen, ihr habt keine Liebe und ihr seid gesetzlich und ihr seid hart und ihr kennt Gott überhaupt nicht. Johannes hat dann eine Vision über die Hure. Und eins der Merkmale, nicht nur sie ist reich, sie ist wohlhabend, sie hat engste Beziehungen zu den Mächtigen und den politischen Leitern dieser Welt. Ein entscheidendes Merkmal ist, sie ist trunken vom Blut der Heiligen. Die Hure wird die Braut verfolgen. Es wird ein gewaltiger Konflikt sein zwischen Hure und Braut. Und die Hure wird deswegen so erbost sein über die Braut, weil die Braut treu zu Jesus steht und weil die Braut sagt, an Jesus zu glauben heißt, seinem Wort zu glauben. Und die Braut wird der Hure sagen, du denkst, Hure, du denkst, du bist die Braut, aber du bist die Hure. Die Braut wird aus Liebe, um Menschen zur Umkehr zu rufen, die Braut wird der Hure sagen, du bist die Hure. Und das ist das Letzte, was die Hure hören möchte, wenn ihre fromme Maske runtergerissen wird. Und sie wird voller Hass sein und voller Mordlust. Und sie wird die Heiligen verfolgen. Das ist, was die Bibel uns sagt. Das ist der Konflikt zwischen Menschen, die treu auf der Seite Jesu stehen, und solchen, die auch als gläubig angesehen werden wollen, aber ohne das Kreuz, ohne Heiligung, ohne Wahrheit, ohne Treue zu Jesus. Dieser Konflikt geht durch die ganze Kirchengeschichte und er wird eskalieren und zum letzten Höhepunkt kommen am Ende der Zeit. Davon redet Paulus in Galater 4, von diesen zwei Frauen, die stehen für die zwei Bündnisse, und die Unfreie verfolgt die Freie. Und er sagt, das steht für etwas. Die nach dem Fleisch Geborenen verfolgen die nach dem Geist Geborenen. Das ist die kürzeste Zusammenfassung von Kirchengeschichte, die du geben kannst. Und da sind wir mittendrin und der Höhepunkt steht noch aus. Und jetzt bereiten wir uns vor und wir studieren das Wort und wir studieren das Wesen von wirklicher Nachfolge, damit wir dann messerscharf die Linie ziehen können und sagen, alles, was jenseits dieser Linie ist, ist nicht Gott wohlgefällig. Ja, wie kannst du so etwas sagen? Willst du mir meinen Glauben absprechen? Wir kennen Gott und wir sagen, was die Wahrheit ist. Und Menschen werden entdecken, auf welcher Seite der Linie sie stehen. Und sie sind alle eingeladen, über die Linie zu kommen. Aber wer auf der anderen Seite stehen bleiben will, muss hören, was Gott sagt. Er muss hören. Weil das ist das Einzige, was ihn irritieren könnte, was ihn unsicher machen könnte, was ihn aufwecken könnte. Es ist ein Verrat an der Wahrheit und eine Lieblosigkeit, wenn heute führende Männer Gottes, voll des Heiligen Geistes, sich mit Kirchenfürsten zusammentun und Einheit zelebrieren und den Eindruck erwecken, das, was ihr macht, ist genauso richtig wie das, was wir machen. Als diese große ökumenische Konferenz war, vor wenigen Jahren, 2007 in Stuttgart, gar nicht so weit von hier, führende pfingstlich-charismatische Leiter haben sich dort öffentlich verbrüdert mit Menschen, die die schrecklichsten Irrlehren vertreten und glauben. Wenn du auf die Website von Fokularbewegung gehst, eine katholische Laienbewegung, dann siehst du, dass einer der Glaubenssätze ist, alle Menschen sind Kinder Gottes. Das ist eine Lüge. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Alle sind Geschöpfe Gottes. Aber Kind Gottes wird man, wenn man sich der Herrschaft Jesu unterstellt. Dann gibt es eine Bewegung, auch eine Laienbewegung in der katholischen Kirche, deren Programm ist, die Leute zu motivieren, ihr Leben komplett Maria zu weihen. So wird angeblich der Glaube wieder erneuert und belebt. Einen fremden Gott, einen fremden Geist anzurufen, ist das Schlimmste, was man Gott antun kann. Das ist das Allerschlimmste. Und es kommt nur aus einem extremen Stolz und aus einer Ignoranz und aus einer Unwilligkeit, Wahrheit zu akzeptieren. Nur wer Wahrheit beiseite fegt und sagt, muss man nicht alles so eng sehen, kommt schlussendlich zu solchen wahnwitzigen Ideen, wie einen fremden Geist anzurufen und zu sagen, dem gebe ich mein Leben und der wird dann mich zu Jesus führen. Und das Motto dieser Konferenz, und es gab noch eine andere extreme Richtung, die feiern Gottesdienste mit Hindus und Buddhisten und so weiter und alle dürfen dazu ihrem Gott beten. Und das Motto dieser Konferenz ist, alle diese verschiedenen Bewegungen, die auf dieser Konferenz repräsentiert waren, sind alle ein Werk des Heiligen Geistes. Das ist eine der dreistesten und frechsten Lügen, die ich in 35 Jahren Christsein in unserem Land jemals gehört habe. Eine Gruppierung, die aufruft, das Leben Maria zu weihen, was einer Bekehrung gleichkommt. Das ist die höchste Form von Anbetung, sein Leben zu geben. Eine Bewegung, die das auf ihre Fahne geschrieben hat, kommt aus der Hölle und nicht aus dem Heiligen Geist. Weil Gott ist nicht verwirrt. Gott hat uns nicht ein Buch gegeben und 2000 Jahre später, ja, wisst ihr, wenn ich es mir jetzt so überlege, eigentlich doch, das ist auch nein. Und Verführung ist, dass eine neue Definition von Nachfolger geschaffen wird. Ein neuer Begriff von Glauben. Ich sprach mit einem führenden Mann Gottes. Wenn ich den Namen nennen würde, er würde ihn alle kennen. Und ich sprach mit ihm über diese absurde Äußerung, die du nachlesen kannst im Internet, wo jemand sagt, in Bezug auf den letzten Papst, er liebte den Heiligen Geist. Ich fragte diesen Mann Gottes, hältst du es für möglich, den Heiligen Geist zu lieben und gleichzeitig systematisch alle grundlegenden Wahrheiten des Wortes Gottes, die vom Heiligen Geist kommen, zu verdrehen? Ist es möglich, den Heiligen Geist zu lieben und sein Wort zu verdrehen? Und er schaut mich an und sagt, ja. Und das ist nicht irgendwer, das ist einer, der, man würde aufschauen zu einem absoluten nationalen und mehr als nationalen Leiter. Mir blieb der Mund offen. Jesus sagt, wenn ich ihn nicht verleugne, dann muss ich sein Wort bewahren. Ich kann nicht sein Wort verdrehen. Ich darf nicht Lüge nennen. Ich darf es nicht. Du darfst es nicht und ich darf es nicht. Egal, was das für einen Streit hervorruft. Für den Streit bist du nicht verantwortlich. Du bist verantwortlich, treu zu Jesus zu stehen. Und diese Gesinnung, alles ist akzeptabel, solange die ja nur Jesus meinen. Solange die doch Jesus betonen, diese Gesinnung, alles zu akzeptieren und Toleranz walten zu lassen, ist der Geist des Antichristen. Und das wird immer stärker. Durch Konferenzen, durch Lehren, durch Dienste, durch Literatur, durch CDs und Filme und alles Mögliche wird hineinkommen in die Gemeinde. Und wir müssen das wahre Evangelium kennen und lieben. Und wir brauchen eine solche Hingabe zu Jesus, dass wir sagen, wir werden nicht die Wahrheit verraten. Wir werden die Wahrheit nicht beugen. Und wenn das Streit gibt bei der nächsten Familienparty, dann gibt es Streit. Aber wir suchen keinen Streit. Wir suchen Menschen zu dienen. Wir kommen nicht als Rechthaber. Aber wir kommen in einer demütigen Gesinnung und sagen, entschuldige, der Jesus, der mich gerettet hat, schreibt das und das und gibt mir die und die Anweisung. Und damit bin ich verpflichtet und festgelegt und ich habe keine andere Wahl und ich will keine andere Wahl haben. Jeder Gläubige hat jetzt Zeit, sich zu orientieren. Und herauszufinden, wo möchte er stehen. Und der Druck zur Anpassung, der Druck einzuknicken und Wahrheit loszulassen, um des Friedens willen, um der Einheit willen, wird extrem werden. Und wenn du die ganzen muslimischen Einflüsse und Unterwanderungsstrategien siehst, dann kannst du dir ausrechnen, es wird nicht mehr viele Jahre dauern. Da wird es vom Gesetz her verboten sein zu sagen, Jesus ist der einzige Weg. Es wird verboten werden. Und wenn wir heute nicht auf der Arbeit, in der Verwandtschaft, im Leben oder im Kontakt mit anderen Gläubigen, wenn wir heute nicht zur Wahrheit stehen können, wer gibt dir die Garantie, dass du morgen, wenn es dich viel mehr kostet, noch stehen wirst? Wenn heute schon Kompromiss normal ist, dann werden wir morgen sagen, naja, Gott will ja, dass ich weiterlebe, Gott will ja, dass ich meine Familie versorge, was soll ich im Gefängnis, ja? Gott weiß ja, wie das Leben so funktioniert. Dann nicke ich halt hier, dann unterschreibe ich halt hier was, nur damit irgendwie das Leben weitergeht. Ich habe ja auch Verantwortung für meine Kinder. Wir können uns viel, viel, viel einreden. Und uns selber Sand in die Augen streuen und dabei verschleiern, was wir tun, ist Verrat an der Wahrheit. Und deswegen werden wir heute durch das Wort Gottes klar im Kopf. Und werden wir heute entschieden, und bevor es richtig heiß ist, machen wir fest, wo wir stehen. Und dann kommen die Anfeindungen, dann kommt der Widerstand, dann kommen die Bedrängnisse. Und jedes Mal machen wir es neu fest, wir haben uns entschieden. Wir stehen zur Wahrheit. Wir kennen nur eine Wahrheit. Und das ist eine wunderbare Person. Und ihn will ich lieben und ihn ehren. Und deswegen kann ich und darf ich und will ich und werde ich nicht sein Wort verdrehen. Das ist ein wesentlicher Aspekt der Vorbereitung, die jetzt geschieht durch den Heiligen Geist. Und es wird diese Konfrontation geben. Ich gehe jetzt nicht in die ganzen Einzelheiten hinein. Ihr wisst, dass die Hure auch nicht das Letzte sein wird. Die Hure mit ihrer Toleranz und mit ihrer Offenheit für alles und mit dieser falschen Liebe und mit dieser Einheit, unterstützt von den Mächtigen dieser Welt, von Wirtschaft und Politik, die Hure bereitet sozusagen den Teppich für den Antichristen. Der Antichrist kann kommen, weil die Hure etabliert ist. Wir müssen das verstehen. Die Braut bereitet den Weg für Christus. Die Hure bereitet den Weg für den Antichristen. Und Antichrist ist nicht nur gegen, sondern an seiner Stelle. Er wird beanspruchen, wenn er etabliert ist und wenn die Hure ihr Werk getan hat, er wird etablieren, der Christus zu sein. Er wird etablieren, er ist Gott. Und es wird ein Tag kommen, wo der Antichrist die Hure verbrennen wird. Dann ist Schluss mit lustig. Und dann ist Satans Anbetung verpflichtend für die Menschen. Dann ist keine Toleranz mehr. Ja? Aber der Sprung von jetzt, von Hinduismus oder Katholizismus oder pfingstlich charismatisch oder Islam hin zu Satans Anbetung, das ist zu groß. Es gibt einen Zwischenschritt, wo alles okay ist, wo alle ihren Hintergrund verlassen und wo einfach Toleranz angesagt ist und wo man sich irgendwie einfach nur findet auf dem, okay, du kommst daher, ich komme daher, jetzt sind wir alle eins und man redet von Menschlichkeit und so weiter. Wenn alle absolut da losgelassen sind und man nichts mehr hat, an dem man sich orientieren kann, dann geht die Falle zu und dann kommt der Zwang und dann gibt es nur noch eine Religion und das ist dann ganz zum Schluss. Und es gibt nur noch die Anbetung dieses Menschen und die Anbetung Satans. Das ist, was die Bibel lehrt. Und die, die zur Hure sich gesellt haben und die dazugehören, sie sind unter dem Fluch Gottes. Und die Kinder Gottes müssen herauskommen. Und das ist, was die Bibel sagt. Damit sie nicht ihrer Plagen teilhaftig werden. Heute gibt es Leute, die sagen, du, ich bin in meiner Kirche, ja, die lehren nicht mehr das Wort Gottes, aber ich bin da, um die Menschen herauszuholen, um den Menschen zu helfen. Ich sage, wenn du Menschen helfen willst, verkündige die Wahrheit. Und dann wirst du sofort aus deiner Kirche rausfliegen, sofort. Wie willst du Menschen helfen? Du weißt, was wahre Bekehrung ist, du weißt, was wahre Taufe ist, du weißt, was wahre Nachfolge ist, aber du sagst es nicht. Weil die sind noch nicht so weit. So bevor Menschen so weit sind, die Wahrheit zu hören, was sagt man ihnen dann? Die Lüge, um sie auf die Wahrheit vorzubereiten oder was? Das ist eine Logik, die kann ich nicht begreifen. Ich sage, wenn du in dieser Kirche bist und hast einen Auftrag, dann möchte ich sehen, dass du Menschen rettest durch die Verkündigung der Wahrheit. Ja, wenn ich sagen würde, was Taufe ist, wenn ich sagen würde, was Nachfolge ist, ich würde sofort rausfliegen. Ich sage, dann flieg und guten Flug. Und flieg mit erhobenem Haupt. Und sage, jetzt ehre ich Jesus, ich fliege. Aber den Mund zu halten und dabei zu sein und zu tun, als wenn du mit all den Lügen übereinstimmst, ist keine Hilfe für die, die da drin sind und die verblendet sind. Es ist keine Hilfe. Und das Wort Gottes sagt, es wird laut die Stimme ergehen. Kommt heraus aus diesem Hurensystem, aus Babylon. Kommt heraus, damit ihr nicht seiner Plagen teilhaftig werdet. Das heißt, jemand sagt, ja, ich war nur drin, um die Menschen zu retten. Egal, warum du warst drin und du bekommst die Plagen. Auch wenn du aus falsch verstandener Liebe drin warst, du warst drin und fertig. Heraus. Trennung, Absonderung, das ist das Merkmal des Evangeliums. Heraus aus der Welt, heraus aus der frommen Welt, heraus aus der falschen Verbrüderung. Das ist das Evangelium. Und die Dinge zu vermischen, die nicht zusammengehören, bringt Fluch. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Dinge zu vermischen, die nicht zusammengehören, bringt Fluch. Ich habe hier noch ganz, ganz viele praktische Beispiele hier notiert, um einfach zu zeigen, wie weit dieser Trend fortgeschritten ist. Aber die Zeit ist auch fortgeschritten. Und das lasse ich jetzt sein. Aber ich denke, wichtig ist, dass wir das Grundprinzip verstehen. Abfall heißt, Wahrheit preiszugeben. Abfall heißt, gespalten zu sein. Ich glaube an Jesus, aber nicht so wie du. Ja, was heißt nicht so wie du? Ja, ich habe meine eigene Art. Ich sage, wie viele Arten Jesus nachzufolgen gibt es? Ich war in meiner Jugendgruppe und ich sagte, ich werde heute lehren über das Wesen von Abfall. Was ist Abfall und woran kann man feststellen, dass jemand abfällt? Und ich sagte, ihr kennt Menschen, die haben einmal gebrannt für Jesus und die sind heute ganz weit weg und sie stehen nicht mehr für das, wofür sie einmal gestanden sind. Und jemand meldet sich zu Wort, sagt, die sind nicht abgefallen, die folgen nur Jesus auf andere Art nach. Ich sage, und wie viele Arten Jesus nachzufolgen gibt es in der Bibel? Wie viele? 2, 3, 4, 5, 300? Eine Art. Und das ist das apostolische Christsein, was die Apostel verkündigt haben. Es gibt nichts anderes. Und wir sind in einem Prozess, wo uns die Augen aufgetan werden und wo wir merken, meine Güte, was wir alles noch so mitgeschleppt haben und was wir alles für Dinge akzeptiert haben, das hätten Apostel nie akzeptiert. Der Dienst der Apostel wird wiederhergestellt werden. Und die Gemeinde braucht diesen Dienst und die Gemeinde wird nur in die Vollendung kommen mit dem Dienst der Apostel. Und das apostolische Christsein, wie das von Paulus und Petrus und den anderen beschrieben ist, das wird wieder hell leuchten. Am Anfang gab es eine Art von Christsein. Und am Ende wird es auch eine gehen. Nicht pfingstlich, nicht charismatisch, nicht dies, nicht das, sondern apostolisch neutestamentlich. Eine Art. Und der Heilige Geist ist schrittweise, weil er gnädig ist, dabei, uns zu zeigen, was wir da alles so mitgeschleppt haben und was wir da alles akzeptiert haben und was wir alles auch irgendwie noch mit reingenommen haben. Und Schritt für Schritt gehen uns die Augen auf und wir lassen los. Und wir werden klarer und entschiedener und radikaler und die Gunst Gottes wird zunehmender. In diesem Prozess sind wir, ihr und ich. Und 10 Jahre später, wir werden zurückschauen und sagen, kannst du dich noch erinnern, 2010, in welcher Blindheit wir gelebt haben, in welcher Verfinsterung und was alles bei uns ging, kannst du dich noch erinnern? Oh, danke sei Gott, dass Gott gewirkt hat und dass wir weitergekommen sind. Glaub es mir, in 10 Jahren wird eine Menge passieren. Es ist eine Menge passiert in den letzten 10 Jahren. Und es sind heute Dinge akzeptabel in unserem Land, im Namen des Herrn. Wenn du vor 20 Jahren prophezeit hättest, einmal werden diese Dinge akzeptabel sein. Die Leute hätten gesagt, alles, aber das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Das kann nicht sein. In unseren Gemeinden, die wir an die Bibel glauben, wir werden nicht Paare zusammen haben, die zusammen leben, aber nicht verheiratet sind. Das wird nicht gehen. Heute ist das in vielen Gemeinden, die sich pfingstlich charismatisch nennen und sagen, das ist unsere Grundlage der Bibel, akzeptabel. Und solche Leute können Dienst haben. Sie können sich scheiden von ihrer Frau, nur weil sie nicht mehr ansehen können. Und können ihre Sekretärin heiraten und der Dienst geht weiter. Und keiner sagt, hey, hallo, pass mal auf. Du bist ein Vorbild. Du kannst nicht dich von deiner Frau trennen, nur weil du sie nicht mehr magst und eine andere interessanter findest. Das ist nicht akzeptabel. Aber heute ist so etwas akzeptabel, bis in höchste Leiterschaftskreise in unserem Land. Ich rede immer nur von Deutschland, weil ich Schweiz nicht kenne. Aber so ist es. Und wir stehen zur Wahrheit. Und wir machen keine Kompromisse. Nicht bei uns und nicht bei den anderen. Das ist wahre Liebe zum Herrn. Und da haben wir alle noch zuzulegen und zu lernen. Und deswegen kommt so eine Verkündigung. Dass wir wachgerüttelt werden. Ja, meine Güte, ist das wirklich so? Und wir schauen ins Wort und mit offenen Augen schauen wir in die Welt und in die christliche Szene und wir sehen, was sich da entwickelt. Und wir beziehen Stellung in unserem Herzen und auch in unserem Denken. und Gott wird uns mächtig segnen. Halleluja. Amen. 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 Seid gesegnet.
Wunderbar.